SWR 2 Forum.
Poet, Prophet, Protestsänger, der Mythos Bob Dylan, am Mikrofon ist Michael Riesel. Er selbst nannte sich mal scherzhaft einen Song and Dance Man, einen, der mit Gitarre und Mundharmonika auf der Bühne steht und sein Publikum unterhält. Seine Fans aber wollten immer mehr in ihm sehen, bis heute. Er sei der Homer unserer Zeit, der Picasso der Musik, der größte Sänger der Rockgeschichte. Über Bob Dylan sprechen, das heißt auch sich zu wundern über die messianische Verehrung für diesen kauzigen Kerl, der kurz vor seinem 80. Geburtstag steht und über den ein Kritiker geschrieben hat, sein Gesang klänge wie ein Ochsenfrosch, der mit Glasscherben gurgelt. Spätestens seit er vor 5 Jahren den Nobelpreis für Literatur bekommen hat, gilt Dylan als Hochkultur. Aber gehört er dahin? Was ist geblieben von dem zornigen Rebellen, der darüber singt, dass sich die Zeiten ändern, kein Stein auf dem anderen bleibt? The times, they are a-changin'. Fordert seine Musik uns heute noch heraus? Darüber wollen wir reden in diesem SWR2-Forum mit 3 ausgewiesenen Dylan-Kennern. Willi Winkler schreibt für die Süddeutsche Zeitung seine Biografie Bob Dylan, ein Leben, ist im Rowohlt Verlag erschienen. Mike Brüggemeier ist Journalist beim Rolling Stone. Gerade hat er im Ullstein Verlag einen Sammelband herausgegeben. Lookout Kid, Bob Dylans Lieder, unsere Geschichten. Und die Philosophin Susan Nyman, Leiterin des Einstein-Forums in Berlin. Frau Nyman, Mitte der 70er Jahre, Sie studieren Philosophie in Harvard und Dylan tourt durch die USA. Aber statt aufs Konzert sind Sie damals ins Wittgenstein-Seminar gegangen. Unverzeihlich haben Sie das im Rückblick mal genannt. Wissen Sie noch, wann das losging bei Ihnen mit der Begeisterung für Dylan?
Ja, das war tatsächlich einer der größten Fehler meines Lebens. Es ging aber viel früher los. Ich glaube mit 10 oder 11 wollte ich meine erste Dylan-Platte kaufen. Richtig drin war ich mit 14. Und mit dieser kleinen Abriss, die in der Zeit war, als ich nichts anderes tun wollte als Philosophie studieren, hat Dylan mich mein Leben lang begleitet. Der ist, wenn ich das sagen darf, das einzige Stück Heimat, das ich immer mit mir trage. Und ich habe in mehreren Ländern gelebt und gearbeitet. Dylan ist für mich das Beste aus Amerika.
Heimat, das ist ja ein großes Wort. Das heißt, Sie fühlen sich in seiner Musik geborgen?
Ja, absolut. Und zwar ist es viel, viel komplizierter, als Sie in Ihrer kleinen Einleitung schildern durfte. Die Frage, ob Dylan Rockkultur oder Popkultur ist, die gleiche Frage könnte man über Shakespeare stellen. Ja, also die Ähnlichkeiten sind sehr stark. Beide benutzen eine Reichtum an Sprache. Hinweise, die wirklich nur Kenner verstehen, die borgen aus vorhandenen Texten und Geschichten. Beide sind absolut, die sind voller Witz, ja. Und die mussten auch gespielt werden. Ich habe neulich versucht, einige Shakespeare-Stücke zu lesen und merkte, das geht gar nicht. Ich müsste ein paar Filme angucken. Beide leben auch von dieser Spannung zwischen Hoch- und Popkultur. Und ich glaube, Menschen werden sagen, wenn es noch Menschen gibt, die auf unsere Zeitalter gucken, sie werden sagen, ah, das muss schön gewesen sein, in der Zeit von Dylan zu leben, als man gesehen hat, wie er sich gewandelt hätte. Mhm. Er hat uns natürlich immer noch viel zu sagen, aber das können wir nachher besprechen.
Wir werden auf jeden Fall darüber reden. Herr Winkler, Sie sind im bayerischen Sittenbach geboren, Landkreis Dachau. Können Sie mit dem Begriff Heimat in Bezug auf Dylan was anfangen?
Ja, weil Susan hat völlig recht. Es ist natürlich eine richtige Heimat. Anders als die, aus der man ja weg will. Es ist ja nett, dass Sie bei Munzinger oder was nachgeschaut haben, wo ich geboren bin, aber das Schlimme in meiner Jugend waren die 10 Jahre im Internat in einem katholischen Kloster, wo es nicht sehr lustig war. Ich bin nicht missbraucht worden, das kann ich betonen. Aber da war jemand wie Dylan und die Rolling Stones und die Beatles und die Doors, aber vor allem Bob Dylan, das war die Ausflucht, weil es eine Flucht nicht gab. Man konnte ja nicht raus. Aber man konnte am Wochenende etwas hereinschleppen. Und das war zum Beispiel Bob Dylan. Ich habe ihn zuerst groß wahrgenommen während seiner Comeback-Tournee. Das heißt, vorher gab es diesen einzelnen Auftritt im Bangladesch-Konzert mit George Harrison. Und das war schon eine Wiederauferstehung. Er war mehrere Jahre verschwunden. Und es war der Lebendbeweis, dass es ihn wirklich gibt, nachdem er eben weg war. Und ich habe ihn erst sehr viel später live gesehen, aber er war, wie soll man sagen, mein Firmenpate, mein Nothelfer, mein Schutzengel.
Herr Brüggemeier, die Musikerin Christiane Rösinger, die auch einen Text zu ihrem Band beigesteuert hat, die sagt, man kann Bob Dylan schätzen, ihn verehren, aber anders als zum Beispiel Leonard Cohen oder Neil Young kann man ihn nicht lieben. Geht Ihnen das als Dylan-Fan genauso?
Nee, da haben Christiane und ich, glaube ich, unterschiedliche Meinungen tatsächlich. Wobei man immer die Frage stellen muss, was denn Lieben in diesem Fall bedeutet. Aber ich glaube schon, dass allein die Art und Weise, wenn man sich anhört, wie die Fans von Bob Dylan über Bob Dylan sprechen, bei Konzerten oder vor Konzerten, nach Konzerten, da steckt immer jede Menge Liebe drin. Also sie machen sich teilweise auch über ihn lustig, über seine Stimme, über seine Phrasierungen oder wenn Abend mal nicht so gelungen ist, aber immer mit Liebe in der Stimme.
Ja, wenn ich da unterbrechen darf, und das ist hart gesagt, aber ich glaube, jemand, der Dylan mit Neil Young vergleicht, versteht nicht genug Englisch. Ja, mit Cohen zu vergleichen ist völlig in Ordnung. Die beide waren größer und die schätzten einander ungeheuerlich. Aber Neil Young ist einfach nicht in der gleichen Liga.
Aber ich glaube, was Frau Rösinger auch damit meinte, war dieses Gefühl der Distanz, das manche jetzt im Vergleich zu Cohen bei Dylan empfinden. Herr Winkler, können Sie das nachvollziehen?
Ja, vollkommen. Aber es gibt natürlich bei Dylan Parteien. Es gibt die krasse Ablehnung und es gibt die Verehrung. Was aber ein Zeichen für seine Qualität, für sein Besonderssein ist.
Dylans Rätselhaftigkeit, Herr Brüggemeier, die ist ja legendär. Er spricht ungern über sich selbst und sein Leben. Nach so vielen Jahren der Auseinandersetzung mit diesem Sonderling, haben Sie das Gefühl, Sie verstehen diesen Mann? Sie kennen ihn?
Na, ich habe das Gefühl, ich kenne meinen Dylan. Ob ich Dylan kenne, weiß ich nicht. Aber meinen Dylan kenne ich sehr gut, auf jeden Fall. Das kann ich sagen, ja.
Ja, ich glaube, man versteht Dylan sehr viel besser, wenn man sein Buch Chronicles liest. Also da spricht er sehr viel über sich selber. Und ich muss sagen, obwohl ich dachte, ihn relativ gut zu verstehen, hat mir das Buch sehr viel geholfen. Mein Privatwunsch für die Pandemie ist, dass Dylan, wo er seine Neverending Tour nicht mehr machen könnte, dass er an der zweite Band dieser Autobiografie gearbeitet hat. Weiß man natürlich nicht. Ja.
Ja, Robert Alan Zimmerman, geboren am 24. Mai 1941 als Sohn jüdischer Eltern, später bekannt geworden als Bob Dylan. Ein Künstlerleben als fortlaufender poetisch-musikalischer Selbstversuch, so hat es die FAZ mal beschrieben. Angefangen hat der Herr Winkler als Folksänger, dann kam die E-Gitarre dazu, später dann die Hinwendung zum Christentum. Dylan, eine multiple Persönlichkeit bei all diesen Wandlungen. Gibt es auch Konstanten in seinem Werk?
Also das würde ich ganz schlicht sagen, er bleibt Bob Dylan. Es gibt einen Satz von Bert Brecht, den hat Dylan fast wörtlich übernommen. In mir habt ihr hin, auf den könnt ihr nicht bauen. Also der frühe Dylan ist sehr stark von Brecht beeinflusst durch seine Freundin Susie Rotolo. Und das ist seine Lebensmaxime. Ich bin nicht zu greifen. Ihr könnt euch alles über mich ausmalen. Das ist mir egal. Ich bin schon wieder weiter. Ich bin weg. Das ist sein Wesen.
Und dennoch, Willi, würde ich noch dazu sagen, stimmt dir zu. Aber dennoch bleibt bestimmte moralische Konstanten in seinem Leben. Trotz vielleicht unterschiedlicher religiöser Entwicklung, die, muss ich sagen, sie sind nicht so ungewöhnlich für Juden. Juden gehen oft durch verschiedene Phasen der Religiosität bis hin zur Hinwendung zum Christentum. auch unterschiedliche politische Standpunkte. Aber bei einem ist mir klar, und ich finde es interessant, dass in Chronicles er von den amerikanischen Bürgerkrieg spricht als der entscheidende Ereignis in seiner Arbeit. Und bei einem ist er immer treu geblieben, bei der Bürgerrechtsbewegung, bei diese Ideale von Gleichheit, bei dieser Antirassismus. Das ist sehr stark in ihm, bis zu archaische Sprachwendungen, was ich fürchte in Europa sehr wenig verstanden wird, weil das ist ein Moralprediger, wenn man will. Kein Steife, wie du mit Recht sagst, Willi. Also einer, der immer weiter sucht, der ist einer, der immer auf der Suche ist. Er ist auch, was ich schön finde, er fällt auch mal hin. Ja? Also nicht alles, was aus ihm kommt, ist brillant. Ja? Aber diese Moral konstant bleibt.
Herr Brüggemeier, das ist ein interessantes Stichwort. Nicht alles, was aus Dylan kommt, ist brillant. Zu den Konstanten in seiner Karriere gehört ja auch, dass er die Erwartungen seiner Fans immer und immer wieder unterlaufen hat. Sei es, als er in den 60er Jahren die Folk-Szene gegen sich aufbrachte, als er da die E-Gitarre einstöpselte oder als er dann in den 80er Jahren zu Gott fand und auf einmal christliche Lieder sang. Als Dylan-Fan, da muss man schon leidensfähig sein, oder?
Naja, ich bin ja ein spätberufener Dylan-Fan. Ich bin erst Ende der 80er Jahre mit 15 zu Dylan gekommen. Da waren diese ganzen Veränderungen alle schon passé. Und es war tatsächlich so, dass zu der Zeit Dylan nicht besonders viel galt. Zumindest nicht in meiner Peer Group oder in meinem Freundeskreis. Und als Dylan dann zurückkehrte, so Mitte, Ende der 90er Jahre, da war er dann doch in dem, was er tat, relativ verlässlich für sehr, sehr lange Zeit. Also man konnte sich so darauf verlassen, dass es um das American Songbook ging, dass es so eine apokalyptische Wendung in vielen seiner Texte gibt, dass es Belehnungen gibt aus verschiedenen Dichtern etc. Das war schon alles das erste Mal, dass ich wirklich in der Zeit, in der ich Fan war, mitbekommen habe, dass er eine Wendung gemacht hat, die ich nicht erwartet habe, war, als er dann angefangen hat, Frank Sinatra-Songs zu singen. Und da war man aber dann schon so weit, dass man wusste, dass Dylan am Ende immer der Sieger in seiner eigenen Geschichte ist. Man wusste, diese Wendung wird wie alle anderen Wendungen irgendwann in die große Erzählung Bob Dylan eingemeindet werden und wird auf einmal irgendeinen Sinn ergeben. Und deswegen hat man gedacht, ich warte jetzt mal ab, was passiert, während alle anderen ihn kritisieren und sich darüber lustig machen.
Herr Winkler, haben Sie das auch gedacht? In den 80er Jahren? Sie haben mal geschrieben, die 80er, die waren nicht gut für Bob Dylan und Sie wären da beinahe ausgetreten aus der Dylan-Kirche, aber eben dann halt nur beinahe. Also wie haben Sie denn dann zurück zum Glauben gefunden?
Tatsächlich Ende der 90er Jahre mit Time Out of Mind das war mein Second Coming bei Dylan, es ging wieder. Also dieses Missionieren, das er ab einem gewissen Punkt auch betrieben hat, also von der Bühne herab zu predigen, das war wirklich sehr anstrengend. Aber er hat auf der anderen Seite auch die Botschaft vorgegeben. Er hat ja dann legendärerweise gesungen, Gotta Serve Somebody, du musst irgendjemand dienen, entweder einem höheren Wesen oder dem Teufel. Und ich habe mich nie aus der Lehnsknechtschaft von Bob Dylan entlassen. Und das hat sich bewährt.
Ich würde ganz gerne sagen, dass wer sich über die religiöse Hinwendung von Dylan überrascht war, hat nicht auf die viele biblische Zitaten in seinem Frühwerk aufgepasst. Möglicherweise ist die Bibelfestigkeit hierzulande nicht so stark, dass man das alles erkennen kann. Er hat sich immer mit religiösen Themen beschäftigt, also von Anfang an. Ja.
Aber trotzdem gab es ja
A hard rail's gonna fall oder sowas ist ja Apokalypse, das ist alles biblisch.
God said to Abraham, kill me a son.
Ja.
Also alles biblisch. Und angeblich habe ich gelesen, ein Interview mit seiner Mutter, die sagte, er hat immer ein großes Bibel in seinem Zimmer und las ständig danach. Ich glaube, man unterschätzt Dylans Bildung. Also es ist alles selbst gebildet, aber das ist ein unheimlich belesener Mensch, sowohl von religiöse wie auch literarische Texten.
Herr Brückemeier.
Na, es gibt natürlich schon trotzdem einen Grund, überrascht zu sein, wenn man sich zum Beispiel diese ganzen Predigten anhört, die Dylan zwischen den Songs in der Born-Again-Phase aufgeführt hat, die ja auch in den Wiederveröffentlichungen der Stücke von damals eben da nicht drin sind, wo dann auch teilweise sowas wie Homophobie und so weiter rauskommt. Das ist natürlich schon was, wo man sich dann vielleicht als jemand, der Dylan als Sprachrohr der Bürgerrechtsbewegung und all dieses erkannt hat und geliebt hat, sich dann den Kopf gekratzt hat und gedacht hat, was ist denn mit dem los? Also ich glaube schon, dass
Entschuldigung, das, kennen Sie die Bürgerrechtsbewegung nicht gut genug? Die kamen hauptsächlich aus diesen schwarzen Kirchen, dem ja. Dylan sehr nah stand. Er stand auch Johnny Cash sehr nah. Also vielleicht, gut, ich sag mal, als Jüdin gehörte ich zu denjenigen, die nicht gerade beglückt war über seine christliche Phase. Aber weil ich die amerikanische Kultur und die amerikanische Geschichte kenne, hat es mich, glaube ich, weniger überrascht als den Europäern.
Frau Neiman, hat es Sie überrascht, als Dylan in der Ära Trump mehr oder weniger geschwiegen hat? Also viele haben ja erwartet, dass er seine Stimme erhebt, dass er irgendwie anknüpft an die Zeiten von Masters of War und ein Statement gegen Trump formuliert. Das hat er nicht getan, das hat viele enttäuscht, Sie auch?
Nicht wirklich. Barack Obama hat auch nicht gesprochen. Das wäre passender. Es hätte nichts genutzt.
Herr Winkler, sehen Sie das auch so?
Es ist so, er war es, das kann man auch verstehen, er war es leid, immer aufgefordert zu werden, also als Stimme des Guten, Wahren und Schönen. Er hat aber, also ich kenne ein Interview, da hat er ausdrücklich tatsächlich einen Satz gegen Trump gesagt. Und er ist sehr stark für Barack Obama eingetreten, weil es war in gewisser Weise die Erfüllung des Versprechens des Kampfes in den 60er Jahren, dass ein Schwarzer tatsächlich Präsident werden kann. Also er hat sich nicht vollkommen daraus verabschiedet. Aber wie Susan sagt, was will man gegen Trump machen? Schauen Sie die Geschichte jetzt mit Liz Cheney an. Das sind alles Irre, die sich um den versammelt haben. Und die sind nicht ansprechbar.
Ich stimme Willi ganz zu. Was hätte er sagen können? Er hat, wie Willi sagte, sich stark für Obama gemacht. Und das hat einen Sinn. Aber ich sage es mal so, das Land steht mitten in einem zweiten Bürgerkrieg. Dass es im Augenblick ruhiger geworden ist, dank Joe Bidens politische Künste, woran ich eigentlich nicht geglaubt hatte, aber er hat sie, das soll uns nicht darüber täuschen, dass diese Bürgerkriegsstimmung noch da ist. Mhm. Und wie Willi sagt, das zeigt die Geschichte mit Liz Cheney.
Herr Brückemeier, ich habe die Wandlungen von Bob Dylan schon angesprochen, die er im Laufe seiner Schaffenszeit durchlaufen hat. Rough and Rowdy Ways, so heißt das, sein jüngstes Album im letzten Jahr erschienen. In welcher Schaffensphase befinden wir uns denn gerade? Welchen Bob Dylan erleben wir da?
Na, wir erleben auf jeden Fall einen Bob Dylan, der also für mich wirkt tatsächlich dieses Album wie das Album des Nobelpreisträgers. Es ist eine interessante Wendung, dass man, er hat in seiner Rede zum Nobelpreis sehr auf die Odyssee eingegangen und viele Motive der Odyssee finden sich jetzt nun auf die eine oder andere Art und Weise auch wieder auf dieser Platte, die zugleich einen apokalyptischen Vibe zu haben scheint. Und das Interessante, was ich finde, wir haben über Archaik gesprochen. Also Bob Dylan hat sich 1962, 63 mit dem US-Bürgerkrieg beschäftigt, der da schon 100 Jahre her war. Und jetzt singt er 2020 über die Ermordung von JFK. Und man hat das Gefühl, dass dass eben dieser Rückgriff auf frühere Zeiten, um die jetzige Zeit zu erklären oder was über die jetzige Zeit zu sagen, bei ihm eine große Rolle spielt. Und das ist auf der neuen Platte sehr, sehr stark der Fall.
Herr Winkler, würden Sie das auch sagen? Dylan ist gut gealtert?
Auf jeden Fall. Also wenn ich da gleich nochmal anschließen darf, mit dieser Zeitverschiebung bei Murder Most Foul, das ist ja zunächst mal ein Shakespeare-Zitat. Es ist eine Totenklage um Kennedy, der vor fast 60 Jahren ermordet wurde. Aber es ist gleichzeitig ein Zitat von Walt Whitman und dessen Klage über den ermordeten Abraham Lincoln. Und da ist wieder die Beziehung zu den Bürgerrechten. Also für Bob Dylan ist das Projekt der 60er Jahre nicht vollendet. Und darum kommt er wieder drauf zurück. Und insofern hat er eben überhaupt nicht abgedankt, sondern ist nach wie vor in diesem Projekt tätig, das er für sich gefunden hat.
Danke schön, Willi. Da stimme ich dir hundertprozentig zu. Und da ist auch eine Tatsache.
Wir sollten heiraten, wir sind uns einig. Wir sind uns einig.
Jedenfalls, was Dylan angeht, ein paar andere Dinge. Aber diese Rough and Rowdy Ways ist am Juneteenth erschienen. Und ich kann das nicht mit Sicherheit sagen, weil viele Leute haben spekuliert und ich glaube, das stimmt. Juneteenth ist der Feiertag für schwarze Amerikaner, weil es war der letzte Tag oder der Tag, wo die letzte Nachricht der Befreiung in ferner Texas angekommen ist. Und es gibt viele schwarze Bürger, die das als nationalen Feiertag machen müssten. Und diesen 19. Juni waren wir mitten in der Demonstrationen nach George Floyds Mörder, wie wir das jetzt legal nennen dürfen. Und dass Dylan eben dieser, seine erste Platte seit 2012, mitten in Black Lives Matter on Juneteenth erscheinen lässt, ich glaube schon, das war ein Zeichen.
Poet, Prophet, Protestsänger, der Mythos Bob Dylan, das ist heute unser Thema im SWR2-Forum. Herr Brüggemeier, Stichwort Literatur-Nobelpreis. Also ich will jetzt nicht das Fass aufmachen, ob Dylan ihn verdient hat oder nicht. Die Schlachten sind, glaube ich, geschlagen. Aber was mich interessiert ist, was dieser Hype mit Ihnen als Dylan-Fan gemacht hat. Dieser Hickhack, nimmt er den Preis an oder nicht? Kommt er zur Preisverleihung? Für mich als Außenstehenden hatte das auch was Quälendes für Sie auch?
Ich fand es eher amüsant, muss ich zugeben. Ich fand es auch irgendwie passend, dass er das so lange schwelen lassen quasi und erstmal alle anderen Leute darüber hat reden lassen. Das fand ich war eine typische Dylan'sche Wolte auf eine Art. Und ehrlich gesagt war es mir auch relativ egal, ob er den Literaturnobelpreis bekommt oder nicht. Also in diesem Fall kann man dann sagen, er hat mehr für den Literaturnobelpreis getan als der Literaturnobelpreis für ihn. Von daher, die Diskussion war interessant, ich habe die gern verfolgt, aber ich glaube, das war jetzt nicht entscheidend,
Ja, eine Ikone war er ja schon vorher. Also Herr Winkler, hat es diesen Preis unbedingt gebraucht?
Natürlich nicht. Aber in der Begründung für den Preis werden Sänger genannt, eben Homer, den hatten wir ja schon, Whitman, Ovid. Und das hat Susan vorhin schon angesprochen im Zusammenhang mit Shakespeare. Es gibt ja eine Songtradition, die sehr nah an der Poesie ist. Also wir leben ja in alphabetischen Zeiten. Das war zu Homers Zeiten nicht so. Also die Odyssee beginnt damit, dass Odysseus an seiner letzten Station angekommen ist und wie sich gehört, Gastmahl, und dann tritt ein Sänger auf und er singt bereits die Geschichte von Odysseus, dem Vielgetriebenen. Und der Gast weint und wird gefragt, warum er weint, und sagt, ja, das bin ich. Also schon da ist eine reflektierte, eine Metaliteratur und in dieser Tradition steht Bob Dylan tatsächlich, also des mündlichen Vortrags, der mündlichen Dichtung, der fahrende Sänger. Und insofern ist er nobelliger als irgendjemand anderer. Wir sind ja völlig verblendet durch die Buchkultur und meinen, es muss immer so ein Vortrag im Stadttheater sein und es muss 30 Zeilen auf der Seite haben. Nein, es gehört die Vortragskunst dazu und darum ist ja die Inkarnation des Nobelpreises. So, jetzt habe ich es gesagt.
So, und jetzt das ist ja auch interessant in seiner...
Wieder einverstanden, aber ich finde es wichtig, ein bisschen Geschichte zu reflektieren. Allen Ginsberg war der Erste 1994, der ihn für den Nobelpreis vorgeschlagen hatte. Und ich glaube, jedes Jahr seit 1994 war das eine Frage. Und es war natürlich genauso hart davor debattiert wie auch danach. Ich war einige, die sehr stark dafür war. Ich habe sogar 2014 eine Tagung im Einstein-Forum gehalten, warum Dylan den Nobelpreis verdient. Normalerweise haben wir Tagungen mit Fragezeichen. In diesem Fall habe ich mir erlaubt, ein Argument als Tagung zu veranstalten. Und wir hatten sehr viele, sehr schöne Dylan-Kenner aus der Welt eingeladen. Ich bedauere sehr herzlich, dass ich Willis Sachen zu Dylan noch nicht kannte. Deshalb könnte ich ihn nicht damals einladen. Aber die Frage natürlich, warum er nichts gesagt hat, mehrere Wochen lang, muss man wirklich in dem Zusammenhang sehen. Den Preis hat er bekommen am 13. Oktober 2016. Das Land, entschuldige, wenn ich das nochmal betone, der ist durch und durch Amerikaner. Der hat natürlich wie alle große Dichter etwas Universelles. Aber man muss immer in dem Zusammenhang der amerikanischen Geschichte und Kultur sehen. Das Land war mitten in der schwerste, schrecklichste Wahlkampf seiner Geschichte. Mögliche Ausnahme mit dem Wahlkampf um Abraham Lincoln. Ja. Und der Nobelpreis ist immer so ein bisschen politisch. Es wird immer ausgezeichnet. Und ich glaube, damit wollten die in Stockholm auch sagen, schau mal, es gibt ein anderes Amerika, wofür Dylan natürlich steht. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Gewicht, das andere Amerika zu vertreten, in diesem schrecklichen historischen Moment ihn wirklich sprachlos gemacht hat, wie er gesagt hat. Also als er endlich gesprochen hat und gefragt wurde, warum er nichts gesagt hatte, ich war sprachlos.
Also keine Pose, keine rebellische Geste?
Nee, glaube ich nicht.
Frau Neimann, was ich mich gefragt habe, was der Nobelpreis ja auf jeden Fall bewirkt hat, also ist, dass die Menge an Sekundärliteratur zu Bob Dylan noch größer geworden ist. Er ist jetzt ein Fall für philologische Seminare und über ihn werden auch Doktorarbeiten geschrieben. Die Dylanologie ist mittlerweile fast eine eigene akademische Fachrichtung. Ist das eigentlich eine typisch deutsche Leidenschaft, dass sich Intellektuelle so sehr an Dylan abarbeiten oder gibt es das Phänomen in den USA auch?
Auch gibt es auch. Ich glaube, einige der besten Bücher sind von Englischsprachigen geschrieben und das hat ja auch einen Sinn. Also gut, alles was, es gibt sogar eine Anwendung, eine Dylan-Zitat, 20 years of schooling and they put you on the day of 20 years of schooling and they put you on a syllabus. Ja, also das ist... Das so funktioniert die Akademie. Ich finde es nicht schrecklich. Einige der Bücher sind ja gut, viel weniger gut, aber man soll über Dylan schreiben, wie man über Shakespeare schreibt, nach meiner Meinung.
Aber trotzdem, wenn jedes Wort des Meisters hermeneutisch entschlüsselt wird, Herr Brüggemeier, das wirkt enorm anstrengend. Sind Dylan-Songs mittlerweile Musik für Buchhalter?
Naja, man muss das ja nicht tun. Also man muss auch diese Werke nicht lesen. Man kann es auch emotional, kann sich auch emotional darauf einlassen, aber man hat natürlich mehr davon. Und das wollen ja viele Leute auch, wenn sie sich etwas weiter damit beschäftigen können und dann auch tiefer einsteigen können. Das Interessante ist ja, der erste Dylanologe, der war noch eine ganz andere Art von Dylanologe. Das war nämlich A.J. Weberman, der den Hausmüll von Bob Dylan nach Zeichen durchsucht hat. da scheint mir doch die jetzige Dylanologie interessanter zu sein in ihrem Versuch, eben dem sprachlich näher zu kommen und es historisch einzuordnen. Ich finde es sehr interessant, aber natürlich ist es für viele Leute abschreckend. Das ist tatsächlich so. Also man hat oft das Gefühl,
ich würde sagen,
wenn Leute Dylan hassen, dann hassen sie weniger Dylan, sondern dann haben sie eher Berührungsangst haben mit der Rezeption ein Problem als mit Dylan selbst.
Das würde ich nicht sagen. Ich habe allerdings die jüngste deutsche Bücher über Dylan nicht gelesen, aber auf der große Dylan-Kongress in Frankfurt vor 15 Jahren, was mir eigentlich auffiel, war, dass man mehr Aufmerksamkeit zu den Texten hierzulande braucht, weil die Anspielungen, die wirklich sehr vielfältig sind, die auf Dylans breites Lesen zeigen, die Anspielungen würden überhaupt nicht gekannt. Die Ironie würde nicht gemerkt. Also ich würde eigentlich dafür plädieren, dass man vorsichtiger auf die Texte schaut als nur emotional, weil dann verpasst man einfach eine Menge.
Das ist auf jeden Fall richtig, aber ich frage mich, ob Dylan ob Dylan hören etwas Elitäres ist oder sein sollte. Oder eben nicht. Natürlich ist es schön, darüber zu lesen, etc. Aber natürlich gibt es genauso Leute, die das eben anders hören und anders rezipieren als auf diese akademische Art und Weise. Und ich glaube nicht, dass Dylans Intention war, ihn akademisch zu hören.
Und das ist ja auch das Faszinierende.
Nein, überhaupt das ist ja auch das nicht. Darf ich bitte etwas ganz Wichtiges sagen? Dylan ist sehr belesen, er kann nur eine Sprache. Und die Sachen, die man vielleicht philologisch im Deutschen übersetzen müsste oder eruieren müsste, das sind den meisten Amerikaner wie einfach allgemeine Sprüche, die er zitiert. Und das geht nicht um Akademiker oder Eliten. Das sind Sprüche, die sehr unelitär sind, die leider viele Deutsche verpassen.
Herr Winkler, meine Frage an Sie, die Faszination von Dylan-Songs, geht die vor allem von den Texten aus?
Nein, keineswegs, weil die, Susan sagt es ja, weil die oft gar nicht verstanden werden, weil die auch einen gewissen Aufwand an Deutung, an Zuhören, Lesen erfordern. Aber da ich ja hier in München bin, es gab Anfang des Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts in München den Beruf des Volkssängers. Das war zum Beispiel Karl Valentin, der ein Idol von Samuel Beckett war, aber die Massen unten unterhalten konnte. Und das gilt für Dylan. Er ist nicht bloß vielfacettiert, sondern er erreicht durch sein Auftreten, durch sein Sein, durch das, was er anbietet, halt viel mehr. Er erreicht nicht nur die Akademiker, er erreicht nicht nur das Pop-Publikum, er ist eben tatsächlich Song and Dance Man. Er ist mehr als ein Popkünstler, er ist nicht Helene Fischer. Man kann die Texte anschauen und man hat was davon und man hat sicher mehr davon, wenn man sich um die Texte kümmert.
Herr Brüggemeier, Sie haben mal über die Wirkung von Dylans Songs geschrieben. Bob Dylan zuzuhören ist für jeden, der sich seinen Liedern aussetzt, wie der Blick aus dem Zugfenster, an dem schemenhaft Bilder aus dem eigenen Leben vorbeiziehen. Bei welchen Songs haben Sie das erlebt?
Oh, das habe ich bei vielen Songs erlebt. Also wenn es nur ein Song wäre, dann wäre das etwas sehr allgemein gefasst. Aber natürlich sind es Songs, die von Bewegung handeln. Es sind Songs wie Tangled Up in Blue zum Beispiel. Aber es sind auch Songs, die bestimmte Moods, Stimmungen auffangen, wie zum Beispiel Visions of Joanna. Aber was entscheidend ist, noch mehr als das, was da gesungen wird, ist für mich, wie es gesungen wird. Also ich glaube, dass die Stimme bei Dylan ganz entscheidend ist, auch für die, wie die Songs wahrgenommen werden. Ian Bostridge, der britische Tenor, hat mal darüber geschrieben, dass Dylan zwar kein im technischen Sinne großartiger Sänger sei, aber dass er durch seinen Gesang das Material interessanter macht als es eigentlich musikalisch ist. Also dass viele seiner Songs eher schlicht sind, aber dass sie eben durch die Darbietung dann eben sehr viel interessanter werden, dass er oft gegen die eigene Melodie arbeitet etc. Und ich glaube, wenn man über Bob Dylan spricht, muss man auch über Bob Dylan als Sänger sprechen. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was mich am meisten fasziniert, das ist die Stimme tatsächlich.
Ja, Winkler, das ist ja sozusagen der Punkt, an den man in jedem Gespräch über Bob Dylan zwangsläufig kommt. Die Stimme. Also Texte schön und gut, aber warum tue ich mir das an? Also es gibt viele Bands, die mit Coverversionen von Dylan-Songs erfolgreich wurden. Manfred Mann, The Birds, Guns N' Roses. Man fragt sich ja schon, wenn der Junge noch richtig singen könnte, was wäre da alles möglich?
Dann wäre nicht Bob Dylan. Fertig. Das, also den Bel Canto erwarte ich nicht von ihm. Das passt überhaupt nicht zu dem, was er singt. Er hat genau die richtige Stimme für das, was er singt. Er ist einzigartig. Man kann ihn nicht normieren nach irgendwelchen Vorstellungen, wie er sein sollte. Und ich weiß, es gibt unglaublich schöne, brutale Feuilleton-Sätze über seine Stimme, wie die ist. Aber er ist darin einzigartig. Er ist nicht wiederholbar. Natürlich hat Jimi Hendrix auch All Along the Watchtower gesungen. Jimi Hendrix hat auch keine Stimme. Aber er macht ein Jimi Hendrix-Stück draus. So wie Bob Dylan aus Bob Dylan-Stücken Bob Dylan macht. Und das kriege ich so von niemand anderem. Also wenn irgendjemand anderer Knocking on Heaven's Door macht, dann ist es halt, ja, irgendwas. Aber von Bob Dylan liefert, wie es sein soll.
Von einem Dylans Stimme klingt abwechselnd heiser, krächzend, nasal, also irgendwie falsch, aber ist genau deshalb richtig?
Genau,
ja,
deshalb.
Würde ich sagen.
Hat irgendjemand Louis Armstrong vorgeworfen, dass er keine Stimme hat?
Ich meine, man muss auch sagen, Willi, so sehr ich wieder mit dir einverstanden bin, wenn man es folgt, merkt man, wann er aufgehört hat zu rauchen und wann nicht. Ja? Ich meine, das sage ich als Raucherin auch. Ja? Aber trotzdem, wenn er anders singen würde, wäre er nicht denn. Das ist so.
Schauen wir noch mal nach vorne. Am 24. Mai, da wird Dylan 80 Jahre alt. Für das letzte Album Rough and Rowdy Ways hat Dylan stolze 8 Jahre gebraucht. Herr Brüggemeier, was ist von ihm musikalisch noch zu erwarten?
Also er hat natürlich keine 8 Jahre gebraucht, weil er hat in den 8 Jahren ja andere Platten gemacht, in denen er zum Beispiel Frank Sinatra Stücke oder Stücke, die Frank Sinatra populär gemacht hat, gesungen hat.
Aber keine eigenen Songs.
Ich habe keine. Das stimmt. Ich habe keine Ahnung, was man von ihm musikalisch oder wie auch immer noch erwarten kann, ob er Bücher schreibt, ob er Tore schweißt, ob er Bilder malt. Was man erwarten kann, ist, dass ihm unsere Erwartungen auf jeden Fall ziemlich egal sein werden.
Aber Herr Winkler, hat er noch musikalisches Potenzial? Steckt da noch etwas, was geborgen werden muss?
Also es ist auffällig, dass er als Archäologe seiner oder als Historiker seiner eigenen Geschichte arbeitet und mit dieser Bootleg-Serie, dass er immer noch mehr aus seiner eigenen Vergangenheit schöpft. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles ist. Der Mann ist ja nicht zufrieden mit sich. Das sehen Sie an den unterschiedlichen Versionen im Lauf der Jahrzehnte seiner eigenen Sachen. Der verwandelt sich unaufhörlich. Und darum kommt noch was, da bin ich ganz sicher.
Dylan ist so oft totgesagt worden, dass ich glaube, wenn er einmal richtig stirbt, ich werde es nicht glauben, bis es mir von vielen Seiten versichert worden ist. Also der überrascht uns immer weiter. Allerdings steht er unter Vertrag, das ist bekannt, für wenigstens noch ein Band von Chronicles und ein paar andere. Und ich hoffe sehr, dass er daran arbeitet, weil da kommt also wirklich was Schönes.
Ich weiß aus ganz guter Quelle, dass er zumindest an einem Buch gearbeitet hat, in dem er über seine musikalischen Helden schreibt. Also über vor allem alte Bluesmusiker wie Blind Willie McTell etc. Das hat mir sein Manager vor 4 Jahren erzählt und hat gesagt, das kommt im nächsten Sommer. Kann natürlich sein, dass das eine Finte war, aber vielleicht kommt es tatsächlich irgendwann noch.
Frau Neimann, Sie haben die Neverending-Tour schon erwähnt. Dylan musste sie wegen Corona unterbrechen. Seit Ende der 80er Jahre hat er da über 3000 Auftritte auf der ganzen Welt absolviert. Glauben Sie, dass es nach der Pandemie da weitergeht?
Ich bin da sehr gemischt. Ich hab ihn natürlich in dieser Tour sehr oft gesehen, in verschiedenen Orten. Am schönsten einmal 1989, wo er überraschenderweise in einem kleinen Club in New Haven, Connecticut, also wo nur 400 Leute reinpasste, erschienen ist. Und es hat mir oft Freude bereitet. Andererseits, als jemand, die wirklich Interesse hat, dass er mehr arbeitet, mehr produziert und vor allem diese Bücher schreibt, weil ich so hingehauen war von Chronicles, was ich nicht erwartet hatte. Ich hatte vorher gedacht, er soll bei Songs bleiben. Ich wollte das Buch erstmal gar nicht lesen. Es hat gedauert, bis ich das gemacht habe. Und das erste Buch ist wirklich großartig. Also als jemand, der ein Interesse hat daran, dass er weiter schreibt, würde ich mich freuen, wenn er ein bisschen weniger tourt. Wir wissen alle, auch wir, die verhältnismäßig ganz kleine Lesereisen machen, das fordert Energie, das nimmt weg von Schreiben und Dylan wird jetzt nun 80. Ich würde mich freuen, wenn er weniger auftritt.
Ja, Herr Winkler, der Mann wird 80. Warum tut er sich das dann noch an? Der hat ja auch alles erreicht.
Weil er Musiker ist. Sie fragen doch einen Bluesmusiker nicht, wann er endlich in Rente geht. B.B. King ist praktisch bis zum letzten Tag auf der Bühne gestanden und ich weiß, dass er vorher im Rollstuhl sitzen musste. Und dann ließ er sich auf die Bühne schieben und hat gespielt wie ein junger Gott, weil er es nicht lassen kann. Ich möchte bei der Gelegenheit, was noch kommt, vielleicht darauf hinweisen, dass er auch in anderer Weise an sich arbeitet und was Neues erschafft. Wenn Sie den Film bei Netflix gesehen haben, Rolling Thunder Review, das ist eine Metafiktion von Reynaldo and Clara, dem Tourfilm, den Dylan selber gedreht hat über die Rolling Thunder Tournee. Das wiederum war so ein höfisches Spiel, also so mit Troubadour und allem. Und in diesem Film von Scorsese wird eine künstliche Figur vorgestellt, Stefan van Dorp, die angeblich die Filmszenen gedreht hat. Also das ist eine Neuinterpretation, mit der es möglich war, einer neuen Generation diesen praktisch nie gezeigten Film Reynaldo and Clara vorzuführen. Also Bob Dylan kommt immer, sei es mit Scorsese, sei es mit seinem Manager, sei es mit anderen, immer wieder auf Ideen. Also ich habe überhaupt keine Angst, dass das weitergeht, in welcher Form auch immer.
Herr Brüggemeier, hat der Winkler recht? Dylan ein Getriebener?
Das ist auf jeden Fall so und tatsächlich halte ich für sein größtes Werk tatsächlich auch diese Tour, auf der er sich immer noch befindet. Deswegen hoffe ich auch, dass die weitergeht und dass es bald wieder zum Jahr dazugehört, dass man einmal irgendwo Bob Dylan sehen kann. Das wäre mir schon sehr, sehr wichtig für mein persönliches Wohlbefinden.
Dann wünschen wir uns das alle. Poet, Prophet, Protestsänger, der Mythos Bob Dylan. Das war heute unser Thema im SWR 12 Forum. Und ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei dem Dylan-Biografen Willi Winkler, bei Mike Brüggemeier vom Rolling Stone und der Leiterin des Berliner Einstein-Forums, Susan Neimann. Mein Name ist Michael Riesel. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.